Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. In letzter Zeit habe ich so einige Fragen erhalten, im Hinblick auf eine Bibelstelle in Apostelgeschichte 20, sodann ganz allgemein im Hinblick auf die Frage, wie das mit einer Kommunion aussieht oder dem Abendmahl. Kann man das so jeden Sonntag zu sich nehmen, wenn man will, also Brot und Wein, oder vielleicht sogar an einem anderen Wochentag? Und letztendlich geht es auch um die Frage, die hiermit im Zusammenhang steht, wie sah das eigentlich in der Kreuzigungswoche aus, als Jesus Christus gekreuzigt wurde und als er dann auferstand? Wann ist das geschehen und wieso hat das irgendwie einen Zusammenhang mit dem, was ich heute besprechen möchte, mit Kommunion und Abendmahl? Und was ist der Bezugspunkt? Das sind so allerlei technische Fragen, möchte man einmal sagen, die aber sehr wichtig sind zu begreifen. Und diese Predigt heute wird auch ein wenig technisch sein, weil wir uns auf gewisse griechische Aussagen beziehen müssen, auf den griechischen Urtext. Aber ich hoffe, Sie bleiben mit dabei und hören sich diese Predigt aufmerksam an, denn sie kann sehr wohl entscheidend sein für ihr weiteres Leben. Zunächst einmal gibt es eine Stelle in Apostelgeschichte 20, die immer und immer wieder aufgeführt wird, um beweisen zu wollen, dass die frühe Kirche an einem Sonntag die Kommunion zu sich nahm. Und wir lesen in Apostelgeschichte 20 und in Vers 7 folgendes, und ich lese zunächst einmal aus der revidierten Lutherbibel. Da heißt es, am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, das Brot zu brechen, predigte ihnen Paulus, und da er am nächsten Tage weiterreisen wollte, zog er die Rede hin bis Mitternacht. So, das ist die Aussage hier in der revidierten Lutherbibel. Und einige haben daraus gefolgert, dass nun die frühe Kirche, Paulus, die Jünger zusammenkamen, um am Sonntag die Kommunion zu halten, das Abendmahl zu halten, Brot zu brechen, mit anderen Worten das Brot zu sich zu nehmen, das für Jesus Christus stand, den Wein zu sich zu nehmen, obwohl vom Wein hier nicht die Rede ist, der für das Blut Jesu Christi stand. Einige behaupten sogar, dass dann während der Kommunion sich das Brot und der Wein in den Körper, den Leib und das Blut Jesu Christi regelrecht verwandelt, was ohnehin ein Problem ist, denn die Bibel sagt uns deutlich, auch heute noch, dass wir kein Blut zu uns nehmen sollen, dass wir kein Blut trinken sollen. Es wäre auch dann der Fall, dass Jesus Christus bei jeder Kommunion, bei jedem Abendmahl erneut geopfert würde. Aber die Bibel sagt, dass Christus ein für alle Mal einmal geopfert wurde für uns alle. Aber wie ist das hier zu verstehen? Ist das wirklich hier eine Beschreibung einer sogenannten Kommunion, eines sogenannten Abendmahles? Und wann fand das statt? Wann fand das statt? Nun, zunächst einmal möchte ich ein wenig auf die Aussage eingehen, dass hier die Jünger zusammenkamen, um das Brot zu brechen. Was ist mit dem Brotbrechen gemeint? Nun, es gibt hier mehrere Stellen, die davon sprechen, was mit Brotbrechen gemeint ist. Wenn Sie zum Beispiel weiterlesen in dieser Stelle, dann finden Sie, dass der Paulus lange predigte und ein junger Mann, der saß oben im dritten Stock, am Fenster, der wurde schläfrig, schlief ein und fiel dann runter auf den Boden. Lesen wir dies einmal in Vers 9. Es war ein junger Mann mit Namen Eutychus in einem Fenster und sank in einen tiefen Schlaf, weil Paulus so lange redete. Und vom Schlaf überwältigt fiel er hinunter vom dritten Stock und wurde tot aufgehoben. Paulus aber ging hinab und warf sich über ihn, umfing ihn und sprach, macht kein Getrümmel, denn es ist Leben in ihm. Und dann ging er hinauf und brach das Brot und aß und redete viel mit ihnen, bis der Tag anbrach und er zog hinweg. Schauen Sie, Brot essen oder brechen und essen würden hier im Zusammenhang erwähnt. Und das ist vielfach der Fall. Und es geht hier nicht um eine religiöse Zusammenkunft, wo man hier das Abendmahl zu sich genommen hätte oder wo man hier die Kommunion, sagen wir mal, zu sich genommen hätte. Es ging einzig und alleine um das Essen einer Mahlzeit. Und das ist genau das, was die Bibel unter Brotbrechen versteht. In vielen, vielen Fällen. Apostelgeschichte 27 ist eine weitere Stelle, die vom Brotbrechen spricht. Und hier wird es ganz deutlich, dass es sich hier nicht um eine religiöse Versammlung handeln kann. Es waren hier zum Beispiel heidnische Seeleute, die hier mit eingeschlossen waren. Apostelgeschichte 27 und lesen wir angefangen in Vers 33. Es ging nämlich hierum, dass die auf hoher See waren für viele, viele Tage und die waren alle hungrig, hatten nichts gegessen, die waren alle dabei zu denken, dass ihr Untergang beschlossen sei. Vers 33, und als es anfing, hell zu werden, ermahnte Paulus sie alle, Nahrung zu sich zu nehmen und sprach, es ist heute der 14. Tag, dass ihr wartet und ohne Nahrung geblieben seid und nicht zu euch genommen habt. Und darum ermahne ich euch, etwas zu essen, denn das dient zu eurer Rettung. Es wird keinem von euch ein Haar vom Haupte fallen. Vers 35. Und als er das gesagt hatte, nahm er Brot, dankte Gott vor ihnen allen und brach's und fing an zu essen. Und da wurden sie alle guten Mutes und nahmen auch Nahrung zu sich. Schauen Sie, eine Stelle, die absolut beweist, dass hier mit dem Brotbrechen keine religiöse Versammlung gemeint sein kann. Es ging einzig und allein darum, dass die hier etwas zu essen hatten, dass die es essen sollten, dass die Nahrung zu sich nehmen sollten. Und andere Stellen zeigen dies auch, wie zum Beispiel in Apostelgeschichte Kapitel 2. Kehren wir zur Apostelgeschichte 2 zurück, auch wiederum eine Stelle, die immer wieder angeführt wird, um angeblich beweisen zu wollen, dass die frühe Kirche so das Abendmahl oder die Kommunion während des Jahres zu sich genommen habe, und zwar immer dann, wenn sie gerade es so wollten. Apostelgeschichte 2, und lesen wir Vers 42. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Also in anderen Worten, hier wird jetzt vom Brotbrechen gesprochen, das heißt mit anderen Worten, die haben hier dann ständig so die Kommunion oder das Abendmahl zu sich genommen. Aber lesen wir weiter in Vers 46, was hier gemeint ist. Und sie waren täglich einander oder einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. Schauen Sie, es ging um Mahlzeiten. Es ging darum, dass die Nahrung zu sich nahm. Das war eine Beschreibung in der Bibel, die sich auf Mahlzeiten bezieht, auf Nahrung bezieht, um nichts anderes. Es ging hier in keinster Weise um irgendwo eine religiöse Versammlung. Und wir müssen begreifen, dass dies auch hier in Apostelgeschichte 20, wie ich Ihnen zeigen werde, keineswegs der Fall war, dass hier das Brotbrechen mit einer Kommunion oder einem Abendmahl zusammenhängen würde. Es gibt weitere Stellen, die ich Ihnen anführen könnte, wo auch wiederum von Nahrung die Rede ist. Das Brotbrechen wird mit Nahrung beschrieben und nicht mit einer religiösen Veranstaltung. Schauen Sie, es gibt da keinerlei Hinweis in der Bibel, keinerlei Hinweis im Neuen Testament, dass die frühe Kirche die Symbolik, und es kann hier nur um eine Symbolik sich handeln, von Brot und Wein mehrmals im Jahre zu sich genommen hätte. Es ging lediglich einmal im Jahr, und zwar im Zeitpunkt des sogenannten Passa, wo die Kirche zusammenkam, dem Beispiel Christi folgend, der mit seinen Jüngern zusammenkam am Passa, wie es seine Gewohnheit war, und wo die da allerdings nicht mehr das Passa-Lamm dann später genommen hatten, sondern Christus während der Nacht, wo er verraten wurde, wie es heißt, veränderte die Symbolik vom Passa-Lamm, denn er war jetzt das Passa-Lamm, das für uns alle gekreuzigt werden würde, sterben würde, veränderte das zu den Symbolen von Brot und Wein. Aber es war nach wie vor das Passa. Und Paulus sagt später im 1. Korintherbrief in Kapitel 11, dass wir, so oft wir von dem Brot essen und von dem Wein trinken, daran denken, dass Christus für uns gestorben ist. Und zwar ging es wiederum um das Passa. Christus hat das Passa keineswegs aufgehoben. Er hat die heiligen Festtage keineswegs aufgehoben. Er hat den Sabbat keineswegs aufgehoben. Aber die Symbolik am Passa wurde verändert. Und das Passa-Lamm wurde in, ich möchte einmal sagen, die Symbolik von Brot und Wein umgewandelt. Und wenn Paulus sagt, so oft ihr davon esst, so oft ihr davon trinkt, dann erinnert er euch daran, dass Christus für euch gestorben ist. Bedeutet jetzt nicht, man kann jetzt so oft davon essen und trinken, wie man will im Laufe des Jahres. Nein, jedes Jahr zu einem Gedächtnis am Passahabend. Und ich bin jetzt schon sehr lange in Gottes Kirche, bin schon sehr lange getauft und habe für viele Jahre bereits dies getan. Also so oft ich dies getan habe, jedes Jahr einmal, habe ich daran gedacht, dass Christus für uns gestorben ist. Aber auch ein Wort der Warnung. Paulus warnt uns davor, dass wir diese Symbolik nicht in unwürdiger Weise zu uns nehmen. Er sagt, wenn man das tut, dann isst und trinkt man sich selber zum Gericht. Das bedeutet, niemand, und ich wiederhole dies jetzt ganz eindeutig, ich habe das mehrfach schon betont, niemand sollte das Passa zu sich nehmen, die Symbolik von Brot und Wein, der nicht auf richtige Weise als Erwachsener durch die richtigen Organe, sagen wir einmal, getauft wurde und bei der Taufe den Heiligen Geist erhalten hat. Denn sonst würde man in der Tat in unwürdiger Weise das neutestamentliche Passa, also die Symbolik von Brot und Wein, zu sich nehmen. Man würde das in unwürdiger Weise tun. Und Paulus sagt, aus diesem Grunde, weil es Leute in unwürdiger Weise getan haben, gibt es viele unter euch, die krank sind. Und er sagt, und einige von euch sind sogar schon bereits vorzeitig gestorben. Es ist dies eine ernstzunehmende Warnung, die man nicht so auf die leichte Schulter nehmen sollte. Und wo man nicht sagen sollte, ach ja, aber ich mache das trotzdem so, wie ich das so denke. Und damit Gott in Anführungszeichen versucht. Nun, wenn es zurückgeht um die Frage von dem Brotbrechen, dann geschah dies, wie wir gesehen haben, um den Hunger zu stillen. Aber Paulus sagt etwas sehr Bedeutsames im Hinblick auf die Symbolik in 1. Korinther Kapitel 11 und in Vers 34. In 1. Korinther Kapitel 11 und Vers 34, denn das wäre ein absolutes Verbot, wenn man die Symbolik von Brot und Wein zu sich nimmt, um seinen Hunger zu stillen. 1. Korinther 11 und Vers 34, hat jemand Hunger, sagt er, so esse er daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Also hier wird eine klare Aussage getroffen, das Brotbrechen, von dem wir hier gelesen haben, kann nicht mit der Symbolik des Passahabends und der Symbolik von Brot und Wein in Verbindung gebracht werden. Daraus entnehmen wir, dass in Apostelgeschichte 20 und Vers 7 ebenfalls nicht von einer religiösen Veranstaltung die Rede gewesen sein kann, wo hier die Kommunion, wo hier das Abendmahl zu sich genommen wurde. Die kamen zusammen, wie es heißt, um das Brot zu brechen, mit anderen Worten, um eine Mahlzeit zu sich zu nehmen. Was war hier geschehen? Nun, es ging darum, dass der Paulus am Morgen, wie es richtig heißen sollte, noch einmal gelesen, Apostelgeschichte 20, Vers 7, wo es heißt, in der revidierten Lutherbibel, da er am nächsten Tage weiterreisen wollte. Nein, das ist nicht richtig übersetzt. Da er am Morgen, wie es heißen sollte, weiterreisen wollte. Die autorisierte King James Bibel hat das auch richtig. Am nächsten Morgen. Mit anderen Worten, die kamen zusammen, die hatten den Sabbat gehalten. Die hatten die Sabbatversammlung gehalten. Der Sabbat, wie ich Ihnen gleich zeigen werde, ging jetzt zu Ende. Denken wir daran, die Tage beginnen und enden laut hebräischem Kalender mit Sonnenuntergang. Der Sabbat ging zu Ende. Der Paulus hat aber weitergesprochen, weil er wusste, er würde am nächsten Morgen wegreisen. Er wusste nicht, ob er die Jünger überhaupt noch einmal sehen würde. Deswegen hat er auch sehr lange gesprochen, bis nach Mitternacht, und hat dann diesen Jüngling, der vom dritten Stock fiel, auferweckt und hat dann weitergesprochen bis zum Morgen. Wenn ich manchmal ein bisschen länger spreche als eine Stunde, denken Sie daran, wie lange der Paulus gesprochen hat. Auch eine Warnung für uns, dass wir nicht während den Kirchenversammlungen einschlafen. Man weiß nie, was dann geschehen könnte. Aber schauen Sie, das war jetzt das Problem hier. Der Paulus wusste, er wird die Jünger höchstwahrscheinlich überhaupt nicht mehr wiedersehen, oder wenn, dann für lange Zeit nicht. Und so hat er die Gelegenheit wahrgenommen. Es ging ja jetzt um die Zeitspanne, die man heute so als Samstagabend, Samstagnacht bezeichnen würde. Aber der erste Tag der Woche begann natürlich, als die Sonne untergegangen war, als der Sabbat zu Abend, zu Sonnenuntergang endete. Der hat also jetzt weitergesprochen bis nach Mitternacht, hat dann weitergesprochen bis zum Morgen und ist dann am Morgen auf die weitere Reise zu Fuß gegangen. Die anderen Jünger, die dabei waren, die sind per Schiff gefahren. Die haben sich dann wieder getroffen. Schauen Sie, der ist 19 Meilen am Sonntagmorgen gewandert, um dann die Jünger, die ihn per Schiff abholen wollten, dann zu treffen. Das ist hier die Situation, was geschehen war. Es ging keineswegs darum, dass hier irgendwie eine Kommunion oder ein Abendmahl stattgefunden hätte. Es ging auch nicht darum, dass hier auf einmal jetzt am Sonntag eine Kommunion stattgefunden hätte, ein Abendmahl stattgefunden hätte. Wie ich Ihnen aber auch zeigen werde, es geschah auch nicht am Samstag. Denn Paulus hat den Sonntag in keinster Weise als heilig angesehen. Er ist am Sonntag, wie ich gerade sagte, 19 Meilen gewandert. Sonntag früh bis mit zum Mittag oder wie lange es gedauert hat. Paulus hat nach wie vor den Sabbat gehalten. Es gibt keinerlei Hinweis darauf, dass Paulus jemals den Sabbat nicht gehalten hätte. Oder dass er die Jünger gelehrt hätte, den Sabbat nicht zu halten. Schauen wir uns dies einmal kurz an. Es ist sehr wichtig, dies zu begreifen. Denn wir sollen ja Paulus nachfolgen, wie er Christus nachgefolgt ist. Und es war die Gewohnheit von Christus, den Sabbat zu halten. Es war die Gewohnheit des Paulus, den Sabbat zu halten. Es sollte von daher unsere Gewohnheit sein, den Sabbat zu halten. Apostelgeschichte 17 und Vers 2, da lesen wir, wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an drei Sabbaten von der Schrift. Hat hier also am Sabbat, an den Sabbaten, an jedem Sabbat gelehrt. Nicht unbedingt am Sonntag, da lesen wir nichts davon. In diesem Falle in Apostelgeschichte 20 war es eine Ausnahme, weil er eben wusste, er würde dann die Jünger nicht mehr sehen für lange Zeit. In Apostelgeschichte 13 lesen wir ebenfalls in Vers 14, Apostelgeschichte 13 und Vers 14, sie aber zogen von Perge weiter und kamen nach Antiochia in Pisidien und gingen am Sabbat in die Synagoge und setzten sich. Vers 15, nach der Lesung des Gesetzes und der Propheten aber schickten die Vorsteher der Synagoge zu ihnen und ließen ihnen sagen, liebe Brüder, wollt ihr etwas reden und das Volk ermahnen, so sagt es. Und dann lesen wir weiter in Vers 42. Als sie aber aus der Synagoge hinausgingen, baten die Leute, dass sie am nächsten Sabbat. Das waren, man möchte sagen, Heiden, das waren also keine Juden hier. Die sagten, die verstanden etwas, die verstanden, dass Paulus den Sabbat hielt. Und die sagten, okay, belehre uns doch am nächsten Sabbat wieder. Baten die Leute, dass sie am nächsten Sabbat noch einmal von diesen Dingen redeten. Vers 43, und als die Gemeinde auseinanderging, da folgten viele Juden und gottesfürchtige Judengenossen dem Paulus und Barnabas. Und diese sprachen mit ihnen und ermahnten sie, dass sie bleiben sollten in der Gnade Gottes. Am folgenden Sabbat aber kam fast die ganze Stadt zusammen, das Wort Gottes zu hören. Und dann wurden die Juden neidisch. Und dann sagten Paulus und Barnabas, von nun an gehen wir jetzt vornehmlich zu den Heiden. Das machte die Juden noch erboster. Also schauen wir hier, es ging darum, dass der Paulus nach wie vor den Sabbat hielt. In keinster Weise jetzt die Leute begannen zu belehren, dass sie jetzt den Sabbat nicht mehr zu halten hätten oder zu halten bräuchten, um jetzt den ersten Tag der Woche als einen heiligen Tag zu halten. Wenn wir zurückkehren zur Apostelgeschichte 20 und Vers 7, dann finden wir noch etwas Interessantes. Es hieß ja hier, am ersten Tage der Woche kamen sie zusammen, aber lesen wir jetzt Vers 6, was geschah zuvor. Wir aber fuhren nach den Tagen der ungesäuerten Brote mit dem Schiff von Philippi ab und kamen am fünften Tage zu ihnen nach Troas und blieben dort 7 Tage. Die haben auch die Tage der ungesäuerten Brote gehalten. Das war eins der jährlichen Festzeiten, die nach wie vor von Paulus und anderen Aposteln und Jüngern gehalten wurden. Und wenn Sie weiterlesen in Apostelgeschichte 20, da wird etwas weiteres gesagt in Vers 16. Denn Paulus hatte beschlossen, an Ephesus vorüberzufahren, um in der Provinz Asien keine Zeit zu verlieren, denn er eilte am Pfingsttag in Jerusalem zu sein, wenn es ihm möglich wäre. Also er wollte natürlich auch nicht nur Pfingsten an sich halten, sondern auch in Jerusalem, wenn es möglich wäre. Also auch hier, er hatte die Festtage nach wie vor gehalten, hat den Sabbat nach wie vor gehalten. Nichts deutet darauf hin, dass sowohl der Sabbat als auch die jährlichen Festtage abgeschafft worden seien, von den frühen Christen nicht mehr gehalten worden seien. Nun, aufgrund dessen, was wir gelesen haben hier in Apostelgeschichte 20, Vers 7, scheint es ja eindeutig zu sein, dass diese Aktivitäten am ersten Tage der Woche weiter durchgeführt wurden. dass die Jünger zusammenkamen am ersten Tage der Woche, um eine Nahrung zu sich zu nehmen, antworten, als der erste Tag der Woche begann, zu Sonnenuntergang, nachdem der Sabbat vorüber war. Und dann hat der Paulus weiter gepredigt, die ganze Nacht hindurch, bis er dann am Sonntagmorgen auf Reisen ging, sozusagen. Aber einige sagen, nein, das bezieht sich hier gar nicht auf den ersten Tag der Woche, es bezieht sich gar nicht auf den Sonntag, es bezieht sich nach wie vor auf den wöchentlichen Sabbat. Also auch diese Tätigkeit, wo die da zusammenkamen zu essen, Apostelgeschichte 20, Vers 7, und alles das, was da geschah, gegen Mitternacht, als der Jüngling starb und so weiter und so fort und wieder auferweckt wurde, das ist alles am Sabbat geschehen. Wie kommt man auf diese Idee? Wie kommt man auf diese Idee? Und diese Idee, interessanterweise, wird von der sehr alten Lutherbibel von 1545 zum Ausdruck gebracht. Ich möchte Ihnen einmal vorlesen, wie Luther gemäß der Lutherbibel von 1545 diese Stelle hier in Apostelgeschichte 20 und Vers 7 übersetzt hat. Da heißt es, auf einen Sabbat aber, da die Jünger zusammenkamen, das Brot zu brechen, predigte jenen Paulus und wollte des anderen Tages ausreisen und verzog das Wort bis zu Mitternacht. Und dann wird also erklärt, wie der Jüngling starb und so weiter und so fort. Und er wurde dann später noch, der Paulus, hat dann noch bis zum Morgen gepredigt und ist dann auf Reisen gegangen. So hat es also der Luther übersetzt. Auf einen Sabbat aber, als die Jünger zusammenkamen, das Brot zu brechen, predigten jenen Paulus und wollte des anderen Tages ausreisen. Auch hier schreibt er des anderen Tages, wie gesagt, die bessere, richtige Übersetzung wäre am Morgen. Aber wie sieht das aus mit auf einen Sabbat? Nun, nahezu alle anderen Übersetzungen haben hier am ersten Tag der Woche. Und wie wir gleich sehen werden, hat Luther hier eine großartige Fehlübersetzung gestartet. Denn auf einen Sabbat kann gemäß des Griechischen nicht übersetzt werden. Aber darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Aber Luther hat auch einen weiteren Fehler begangen, wenn wir zurückgehen zu Vers 6, Apostelgeschichte 20 und Vers 6, wo wir ja gerade gelesen hatten, dass die nach den Tagen der ungesäuerten Brote auf Reisen gingen oder von Philippi aus losfuhren. Da hat der Luther folgendermaßen übersetzt. Wir aber schiffeten nach den Ostertagen von Philippen bis an den fünften Tag. Ostertag. Von Ostern steht überhaupt nichts in der Bibel. Der Luther hat, wenn es um das Passa ging, hier in diesem Falle sogar, wenn es um die Tage der ungesäuerten Brote ging, das einfach mit Ostertagen übersetzt. Absolute Fehlübersetzung. Totale falsche Übersetzung. Also da war er total daneben und lag total daneben, aber hier in Apostelgeschichte 20, Vers 7 lag er auch daneben, wie ich Ihnen heute zeigen werde. Es ist wichtig, das zu begreifen. Die interlineare Übersetzung hat hier, aber am 1 der Woche, versammelt waren wir zu brechen Brot, Paulus redet zu ihnen und so weiter fort. Am 1 der Woche, wie wir gelesen hatten, Apostelgeschichte 20, Vers 7, am ersten Tag der Woche übersetzen die hier. Luther übersetzt das überhaupt nicht so. Er sagt auf einem Sabbat, also das 1 der Woche oder das 1. der Woche oder Sabbat, was immer man übersetzen will hier, wurde ignoriert. Und das ist ein Problem. Darauf kommen wir jetzt zu sprechen. Aber hier findet sich eine interessante Aussage. Das Wort Woche, am ersten Tag der Woche, ist in der Tat im Griechischen das Wort Sabbaton. Sabbaton. Und da steckt natürlich das Wort Sabbat mit drin. Sabbaton, S-A-B-B-A-T-O-N. Sabbaton. Und Luther hat dieses Wort Sabbaton hier mit Sabbat übersetzt. Fehlübersetzt, wie ich Ihnen zeigen werde. Aber das ist jetzt wichtig, weil wir in unserer kostenlosen Broschüre Jesus Christus, ein großes Geheimnis, auf dieses Wort Sabbaton eingegangen sind. Und jetzt werde ich etwas abschweifen müssen von Apostelgeschichte 20, Vers 7 und Ihnen noch einmal, wenn Sie diese Broschüre noch nicht gelesen haben sollten, zu Gehör bringen, was wir da gesagt haben. Und zwar finden sich diese Aussagen auf den Seiten 97 und 98. Und das werde ich Ihnen jetzt einmal zu Gehör bringen, denn es geht jetzt um die Kreuzigungswoche. Es geht darum, dass Jesus Christus gekreuzigt wurde und wieder auferstand. Und er sagte, das einzige Zeichen, was er den Pharisäern gab, war, dass er 3 Tage und 3 Nächte tot im Grabe sein würde. Nach seiner Kreuzigung, vor seiner Auferstehung. 3 Tage und 3 Nächte, wie es an vielen Stellen so gesagt wird. Es ging nicht nur um 3 Tage, es ging um 3 Tage und 3 Nächte. Und dann hat er auch definiert, was mit einer Nacht, was mit einem Tag gemeint ist. Er sagt, der Tag hat 12 Stunden und dann kommt die Nacht. Mit anderen Worten, 24 Stunden mit einem Tag und einer Nacht. Wenn er 3 Tage und 3 Nächte im Grabe war, tot im Grabe war, waren das 72 Stunden. Sie können nicht, meine Damen und Herren, von einer Kreuzigung am Freitag ausgehen und einer Auferstehung am Sonntag, denn das ergibt keine 72 Stunden. Irgendetwas ist da falsch in dieser Tradition. Was natürlich falsch ist, ist die Tatsache, dass Christus keineswegs am Sonntag auferstanden ist, sondern am Samstagabend zu Sonnenuntergang, kam er aus dem Grab heraus. Und was auch falsch ist, ist die Tatsache, dass er gar nicht am Freitag gekreuzigt wurde, sondern an einem Mittwoch. Wie viele historische Quellen und Autoren auch im frühen christlichen Zeitalter dies erklären, wie wir das in unserer Broschüre über Jesus Christus, ein großes Geheimnis, mitteilen. Aber ich möchte hier noch eine weitere Sache eingehen, nämlich, dass es in dieser Kreuzigungswoche 2 Sabbate gab. Und das ist sehr wichtig zu begreifen. 2 Sabbate. Einen wöchentlichen Sabbat und einen jährlichen Sabbat. Schauen Sie, Christus wurde an einem Mittwoch gekreuzigt. Am Mittwochabend, wie wir das heute sagen würden, begann der erste Tag der ungesäuerten Brote. Die ungesäuerten Brote, von denen wir gerade gelesen haben. Der erste Tag der ungesäuerten Brote war ein heiliger Festtag, der in der Bibel auch als ein Sabbat bezeichnet wird. Ein hoher Sabbat, wie Johannes uns sagt. Also am ersten Tag der ungesäuerten Brote, dem Donnerstag, war ein hochheiliger Sabbat. Und dann haben wir natürlich später den wöchentlichen Sabbat. Es gab also 2 Sabbate in der Kreuzigungswoche, was erklärt, dass er an dem Rüsttag ins Grab gelegt wurde, noch bevor der Sabbat begann, aber es war der hochheilige Sabbat, es war der Rüsttag, der Vorbereitungstag für den hochheiligen Sabbat, nicht für den wöchentlichen, von dem hier die Rede ist. Und dann kam der normale wöchentliche Sabbat, so gab es also 2 Sabbate. Und das ist das, was in Matthäus 28, Vers 1 zum Ausdruck kommt. Und so möchte ich Ihnen jetzt aus unserer Broschüre, beginnen mit Seite 97, dies vorlesen. Matthäus 28, Vers 1 offenbart ebenfalls korrekt übersetzt, dass es tatsächlich 2 Sabbate während der Kreuzigungswoche gab. Einen wöchentlichen Sabbat, der von Freitagabend bis Samstagabend gehalten wird, und einen jährlichen Sabbat, der in der Kreuzigungswoche auf Mittwochabend bis Donnerstagabend fiel. Cockrell, also ein Autor, den wir vorher bereits in der Broschüre mehrfach zitiert haben, erklärt. Matthäus macht es deutlich, dass 2 Sabbate vergangen waren, nachdem Jesus gekreuzigt wurde. Die King James Bible gibt dies wie folgt wieder. Am Ende des Sabbats, als es anfing, dunkel zu werden und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um das Grab zu sehen. Und Luther übersetzt es ähnlich, Matthäus 28, Vers 1. Cockrell schreibt weiter, fast alle Übersetzer haben sich erlaubt, diesen Vers traditionsgemäß zu übersetzen. Im Griechischen steht jedoch nicht Sabbat, sondern Sabbate, im Genitiv und im Plural. Korrekt übersetzt würde der Vers wie folgt lauten, am Ende der Sabbattage. Der Sabbattage. Dies gestattet die Existenz eines jährlichen Sabbats am Donnerstag und eines regulären Sabbats am Samstag. Die Fenton Bible gibt diesen Vers mit nach den Sabbaten wieder und sie beinhaltet die folgende Fußnote. Das griechische Original ist im Plural Sabbate. Und dann wird eine weitere Stelle hier zitiert, wo es heißt nach den Sabbaten. Jetzt ist das, worauf es mir heute ankommt. Im Griechischen steht in einem Absatz für das Wort Sabbat, wo es heißt nach dem Sabbat, wie Luther es übersetzt, Sabbata. Das ist der Plural für Sabbaton, dieses Wort, von dem wir gerade gesprochen haben, Sabbaton. Und sollte einheitlich auch an anderen Stellen im Plural übersetzt werden. Leider hat Luther solche Stellen nahezu konsequent falsch wiedergegeben. Zum Beispiel lesen wir in einer Anmerkung der Elberfelder Bibel zu Matthäus 12, Vers 10, all diese Stellen können Sie sich nachher nochmal durchlesen. Wenn Sie die Broschüre übrigens über Jesus Christus noch nicht haben, dann fordern Sie bitte ein kostenloses Exemplar an. Wir sagen hier, zum Beispiel lesen wir in einer Anmerkung der Elberfelder Bibel zu Matthäus 12, 10, dass der Satz, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen, richtig mit an den Sabbaten übersetzt werden sollte, weil das Wort im Plural steht. Das heißt Sabbata. Lukas 4, 31 liest sich in der Befelder Bibel wie folgt, und er lehrte sie an den Sabbaten. Auch hier wiederum, griechisch Sabbata. Ein weiteres Beispiel können wir in Apostelgeschichte 17, Vers 2 finden. Diese Stelle übersetzt Luther hier einmal ausnahmsweise richtig, wenn er schreibt, wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an drei Sabbaten, griechisch Sabbata, von der Schrift. Diese Stelle haben wir gerade eben gelesen. Und da werden noch weitere Stellen hier zitiert, wo es im Griechischen eine Pluralform von Sabbat gebraucht wird. Nun wurde uns Folgendes mitgeteilt, nachdem wir diese Broschüre veröffentlicht haben. Und er wird Folgendes gesagt, und kehren wir einmal zurück jetzt zu Matthäus 28 und Vers 1, um dem jetzt nachfolgen zu können. Und da wurde uns Folgendes gesagt. Ja nun, Sie schreiben in Ihrer Broschüre, dass es Sabbata heißen sollte im Griechischen, oder vielmehr, dass Sabbata in Matthäus 28, Vers 1 gebraucht wird, also nicht als der Sabbat vorüber war, sondern als die Sabbate vorüber waren. Aber wenn man sich die interlineare Übersetzung anschaut, dann heißt es da gar nicht Sabbata, sondern es heißt der Sabbaton. Mit anderen Worten, die singulare Form wird gebraucht, nicht die plurale Form. Von daher ist es nach wie vor richtig, wie auch Luther übersetzt, als der Sabbat vorüber war. Es geht also gar nicht hier um Sabbate, denn sonst würde hier Sabbata stehen, aber es heißt ja nicht Sabbata, es heißt Sabbaton. Das war die Einlassung. Im Übrigen wurde auch gesagt, und es heißt auch am ersten Tag der Woche, als der anbrach, für Woche steht auch das Wort Sabbaton. Das gleiche Wort, was wir in Apostelgeschichte 20, Vers 7 gelesen haben. Also die Idee war, ja, wieso können Sie dann sagen, das ist eine plurale Form, wenn doch in der griechischen Darlegung, in der griechischen Darstellung, im griechischen Urtext, lediglich von Sabbaton die Rede ist, also von dem singularen Wort. Nun, da muss man etwas von Griechisch verstehen. Und Sie können das auch selbst alles nachprüfen, was ich Ihnen jetzt sage. Denn in Matthäus 28, Vers 1 heißt es zunächst einmal wörtlich, oder sollte es wörtlich heißen, zu Ende der Sabbate, sage ich einmal. Zu Ende der Sabbate. Es heißt hier, als der Sabbat vorüber war, als der Sabbat geendet hatte, wie Luther es übersetzt, aber im Griechischen wörtlich zu Ende der Sabbate. Ein Genitiv wird gebraucht. Ein Genitiv. Am Ende der Sabbate. Und ich sage Sabbate, weil es in der Tat Sabbate heißen muss. Nicht Sabbat. Es heißt nicht im Griechischen am Ende des Sabbats, sondern am Ende der Sabbate. Wie kann ich das sagen? Jetzt wird's technisch kompliziert. Weil nämlich im Griechischen das singulare Wort für Sabbat Sabbaton ist. Das plurale Wort, wenn es also mehr als nur um einen Sabbat geht, ist in der Tat Sabbata. Wenn ich aber den genitiven Plural benutze, also den zweiten Fall, Sie kennen ja alle Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ, also den zweiten Fall, den Genitiv, dann heißt das im Griechischen auch Sabbaton. Schauen Sie, der genitive Plural ist Sabbaton. Wie auch das Wort Sabbaton für das singulare Wort gebraucht wird. Aber der genitive Plural ist eben ein Plural. Und wenn es hier heißt, am Ende, und dann wird Sabbaton gebraucht, und der, am Ende der Sabbate, ist es ein genitiver Plural. Sodass das Wort Sabbaton hier in der Tat richtig übersetzt werden muss mit Sabbate. Kann verwirrend werden, wenn man das Griechische nicht so richtig versteht. Es geht also um das Ende der Sabbate. Deswegen wird hier das Wort Sabbaton gebraucht. Auf den ersten Tag der Woche komme ich nachher noch zu sprechen. Zu Ende der Sabbate. Und damit wird hier das richtige Wort Sabbaton mit einem genitiven Plural wiedergegeben. Und dies zeigt nun, wie wir auch in unserer Broschüre richtig darstellen, dass es in der Tat zwei Sabbate gab. Zwei Sabbate in der Kreuzigungswoche. Der wöchentliche Sabbat von der Zeitspanne Freitagssonnenuntergang bis Samstagssonnenuntergang, aber eben auch der jährliche Sabbat, der erste Tag der ungesäuerten Brote, der mit Mittwoch Sonnenuntergang begann, bis Donnerstag Sonnenuntergang andauerte. Und in unserer Broschüre haben wir noch weitere Beweise, dass es in der Tat auch aufgrund von anderen Bibelstellen diese beiden Sabbate in der Woche gegeben haben muss. Und dann haben wir viele Quellen, wie ich sagte, viele Zitate von frühen Kirchenvätern, in Anführungszeichen, die das auch verstanden haben, dass in der Tat Jesus Christus an einem Mittwoch gekreuzigt wurde und an einem Samstagabend zu Ende der Sabbate, dieser beiden Sabbate, auferweckt wurde, aus dem Grab kam. Nun, ich möchte an dieser Stelle jetzt etwas zusammenfassen, weil, wie gesagt, es ist sehr wichtig, dass wir diese technischen Feinheiten auf richtige Weise verstehen. Das singulare griechische Wort für Sabbat ist Sabbaton. S-A-B-B-A-T-O-N. Das singulare griechische Wort. Das plurale griechische Wort für Sabbate, also mehr als nur ein Sabbat, ist Sabbata. S-A-B-B-A-T-A. Wenn aber jetzt im Griechischen der Genitiv im Plural gebraucht wird, dann ist das Wort wiederum Sabbaton. S-A-B-B-A-T-O-N. Das gleiche Wort wie im Singularen. Nur muss man aus dem Zusammenhang erkennen, was jetzt hier gemeint ist. Wenn der genitive Plural, der zweite Fall im Plural gebraucht wird, ist das Wort wiederum Sabbaton. Und das muss man eben verstehen. Und deswegen ist es total richtig übersetzt, wenn man sagt, in Matthäus 28, Vers 1, zu Ende der Sabbate, zu Ende der Sabbate. Schauen Sie, der genitive Plural wird hier gebraucht. Nun, was ist aber jetzt mit der weiteren Aussage gemeint? Also mit anderen Worten, zu Ende der Sabbate, als der erste Tag der Woche anbrach. Nun, wie gesagt, anbrach bezieht sich auf den Zeitpunkt, wenn der erste Tag anbricht. Wie auch die Stelle ganz klar und deutlich sagt, wann bricht der erste Tag an? Zu Samstagabend, wenn also der Sabbat zu Ende ist und wenn der erste Tag der Woche beginnt. Alles, was hier beschrieben steht, geschah zu Samstagabend, nicht Sonntagmorgen. Also, was ist damit gemeint, als der erste Tag der Woche anbrach? Warum wird hier jetzt Woche übersetzt? Denn, wie ich eben zitiert hatte, derjenige, der uns schrieb, hat klar und deutlich gesagt, Woche steht auch das Wort Sabbaton. Wieso heißt es da jetzt Woche? Nun, im Griechischen heißt es jetzt wörtlich, gebe ich Ihnen auch hier eine gewisse technische Information mit, Mian Sabbaton. Mian, M-I-A-N, Sabbaton. S-A-B-B-A-T-O-N. Und es wird wörtlich zu übersetzen sein, erster der, sagen wir mal, Woche. Erster der Sabbaton. Wie ich Ihnen zeigen würde, ist in der Tat Sabbaton richtig mit Woche hier übersetzt. Der Tag, das Wort Tag steht im Griechischen nicht im Urtext. Also, Mian Sabbaton, erste oder erster der Woche. Ich sage der Woche oder der Sabbate, wie zunächst einmal man es vielleicht übersetzen könnte, weil es wiederum der Genitiv im Plural ist. Der erste der Woche. Deswegen Sabbaton. Es geht hier nicht um nur einen Sabbat, es geht um mehrere. Nun, die Youngs buchstäbliche Übersetzung von Matthäus 28, Vers 1, die übersetzen tatsächlich so, am Abend der Sabbate, als der erste der Sabbate anbrach. Also die haben schon richtig, am Abend der Sabbate, also als die Sabbate zu Ende gingen, zu Ende der Sabbate, aber dann übersetzen sie jetzt ganz buchstäblich hier, als der erste der Sabbate, Plural, anbrach, weil die eben verstanden hatten, das Wort Sabbaton hier muss ebenfalls im Plural übersetzt werden, weil es eben der genitive Plural ist, der zweite Fall im Plural. Noch einmal, um es klar und deutlich zu machen, das Wort Sabbaton kann sich auf den wöchentlichen Sabbat beziehen, auf einen Sabbat beziehen, im Singular, aber es kann eben auch der genitive Plural sein und muss der genitive Plural sein, wenn es heißt am ersten der oder zu Anfang der oder was immer, wenn ein Genitiv gebraucht wird, dann wird auch das Wort Sabbaton im Plural gebraucht, wie es hier in beiden Fällen in Matthäus 28, Vers 1 der Fall ist. Ich hoffe, ich habe es letzt noch niemanden jetzt verloren. Aber wie gesagt, viele, die meisten eigentlich der Übersetzungen, schreiben hier, als der erste Tag der Woche, nun das Wort Tag ist ergänzt, als der erste der Woche anbricht. In anderen Worten, der erste der Sabbaton. Sabbaton wird hier mit Woche übersetzt. Nun, ist das eine falsche Übersetzung? Ist das eine falsche Übersetzung, dass man das Wort Sabbaton hier, das Wort, das im genitiven Plural gebraucht wird, mit Woche übersetzt? Nun, viele Kommentare sagen uns, zum Beispiel auch Young's Analytical Concordance, dass dies eine richtige Übersetzung ist, aber was ist damit gemeint? Was damit gemeint ist, ist die Tatsache, dass in der Bibel kein Tag einen Namen hat, bis auf den Sabbat. Es wird also vom Sabbat gesprochen und dann vom ersten Tag der Woche, zweiten Tag der Woche, fünften Tag der Woche, was immer. Also die heutigen Tage, die heutigen Namen, die wir hier haben, wie Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und so weiter, die werden ja nicht in der Bibel erwähnt. Und ich meine, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir jetzt sagen sollten, okay, wir benutzen diese Namen nicht mehr. Wir sprechen jetzt vom dritten oder vierten Tag der Woche. Ich sehe dich also am vierten Tag der Woche. Keiner wüsste, was wir damit meinen. Aber wir müssen schon begreifen, dass das keine Tage sind, die aus der Bibel stammen. Das sind eigentlich alles Tage, die, wie ich in einer letzten Predigten erwähnt habe, aus römischen und griechischen Kulturbereichen angenommen worden sind. Donnerstag, der Tag des Donnergottes Thor, Freitag, der Tag der Göttin Freya oder Freya, Mittwoch, nun das ist der Tag in der Mitte der Woche, das ist interessant, im Englischen heißt es auch ähnlich, aber andere haben auch andere Übersetzungen, wo es dann auch wiederum auf gewisse Götter sich bezieht. Und so haben wir eben halt Montag, der Tag des Mondes und so weiter und so fort. Aber im Hebräischen und auch im Griechischen, was die Bibel anbelangt, werden Tage nicht mit Namen erwähnt. Es geht bei einer Woche von einem Sabbat zum nächsten Sabbat. Und das ist genau hier damit gemeint. Es bezieht sich hier auf die Zeitspanne, wenn der eine Sabbat endet, bis hin zum nächsten Sabbat. Und diese Zeitspanne, die in der Zwischenzeit besteht, ist eben die Woche. Deswegen wird das Wort Sabbaton auch richtig so verstanden, dass es hier um die Woche geht, nicht um Sabbate, wie ich Ihnen zeigen werde. Würde das auch gar keinen Sinn ergeben hier in Matthäus 28, 1 und auch in Apostelgeschichte 20, Vers 7 nicht. Ich stelle auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Alles das, was ich hier gesagt habe, dient als Vorbereitung, um zu verstehen, was in Apostelgeschichte 20 und Vers 7 gemeint ist. Und wenn von der Woche die Rede ist, ist in fast nahezu allen Fällen wiederum das Wort Sabbaton gebraucht, wenn es sich um einen genitiven Plural handelt, oder eben das Wort Sabbata, um eben eine Mehrheit zu beschreiben. Es geht nicht nur um einen Sabbat, Woche bezieht sich offensichtlich auf mehr als nur einen Tag, es geht um die Zeitspanne von dem Sabbat, wenn er endet, bis hin zum nächsten Sabbat. Schauen wir uns einige Stellen einmal an, die dies hier deutlich machen, allerdings leider in der Lutherbibel nicht. In Markus 16 und Vers 2, da heißt es, und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche. Auch hier wiederum das Wort Sabbaton, also wie gesagt, die Ableitung von dem Pluralwort Sabbata, aber ersten Tag der Woche, wiederum der genitive Plural. Auch in Lukas 24 und in Vers 1, am ersten Tag der Woche, wiederum das Gleiche, sehr früh kamen sie zum Grab, Sabbaton, im Griechischen der genitive Plural von Sabbata, der Mehrzahl. Auch in Johannes Kapitel 20 und in Vers 1, wiederum am ersten Tag der Woche, die gleiche Fallsituation. Und dann lesen wir auch in Vers 19, am Abend aber dieses ersten Tages der Woche. In all diesen Fällen sehen wir, dass der genitive Plural hier gebraucht wird. Das Wort Sabbaton findet sich in allen diesen Übersetzungen im Griechischen. Eine weitere Stelle findet sich interessanterweise auch in 1. Korinther, Kapitel 16 und Vers 2. Nun, das ist eine Stelle für sich, die haben wir auch mehrfach besprochen. Ich will hier kurz einiges dazu sagen, weil es auch eine Stelle ist, die sehr viel Verwirrung anwenden könnte, zur Verwirrung führen könnte. Am ersten Tag der Woche, wiederum Sabbaton, lege an jeder von euch bei sich etwas zurück und sammle an, so viel möglich ist, damit die Sammlung nicht erst dann geschieht, wenn ich komme. Aha, sagen die, hier wird also eine Geldsammlung aufgenommen und die sollte am Sonntag geschehen, am ersten Tag der Woche. Nun, es ging hier keineswegs um eine Geldsammlung, wenn Sie den Zusammenhang lesen. Und wir haben dies in unserer Literatur und auch in unseren Predigten klargestellt. Ging es hier um eine Sammlung von Früchten. Es ging nämlich darum, dass man Geschwistern, hauptsächlich auch in Jerusalem, wo eine Hungersnot herrschte, denen Nahrung zukommen lassen wollte. Und der Paulus sagt, okay, legt das mal zurecht am ersten Tag der Woche, sammelt mal die Früchte ein, dass das alles bereits schon vorliegt, wenn ich komme, dass das nicht alles erst geschehen muss, wenn ich komme. Es geht nicht um eine Geldsammlung, es ging auch um keine religiöse Veranstaltung, es ging um das Zusammenstellen von Früchten. Und wann sollte das geschehen? Am Sonntag, denn der Sonntag war ein gewöhnlicher Arbeitstag. Schauen Sie, deswegen hat er nicht gesagt, am Samstag oder am Sabbat macht das mal. Nein, am Sonntag, ein gewöhnlicher Arbeitstag. Wie Paulus auch am Sonntag 19 Meilen gewandert ist. Auch hier wiederum, diese Stelle sagt keineswegs, dass man hier eine Geldsammlung am Sonntag zu sich nehmen soll. Es sagt auch keineswegs, dass man am Sonntag eine religiöse Veranstaltung abhalten soll. Aber alle diese Stellen zeigen uns, dass es hier um eine Zeitspanne geht, wenn hier von Sabbaton die Rede ist, wo aber der genitive Plural gebraucht wird, wo es um eine Zeitspanne geht, von einem Sabbat zu Ende des einen Sabbats bis hin zum nächsten. Und deswegen ist es ganz korrekt, in Matthäus 28,1 dies mit dem ersten Tag der Woche zu übersetzen. Mit anderen Worten, dem ersten Tag der Zeitspanne, die mit dem Sonntag begann, also nachdem der wöchentliche Sabbat zu Ende war, bis hin zum nächsten Sabbat. Es wäre nämlich total faktisch unrichtig, hier übersetzen zu wollen, obwohl es, wie gesagt, die eine Young Literal Bible es tut, zu Ende der Sabbate kamen Maria von Magdala und die andere Maria am ersten der Sabbate zum Grab. Warum ist es falsch? Weil schauen Sie, es wäre nicht der erste der Sabbate gewesen, wenn man das noch so übersetzen wollte, dass es noch am Sabbat geschah. Es wäre ja der zweite der Sabbate gewesen. Der erste der Sabbate in der Kreuzigungswoche war ja der erste Tag der ungesäuerten Brote. Das war ja der erste. Der zweite der Sabbate in der Kreuzigungswoche war der wöchentliche Sabbat. Wenn überhaupt, dann müsste die Stelle so lauten, am Ende der Sabbate, als der erste oder als der zweite der Sabbate anbrach. Aber auch das kann ja nicht sein, denn der war ja zu Ende. Schauen Sie, es geht einfach nicht, dass man das hier jetzt mit Sabbaten übersetzt, denn die beiden Sabbate waren vorbei. Sodass es richtig übersetzt werden muss hier, als der erste Tag der Woche anbrach. Aber wie gesagt, Woche bezieht sich auf die Zeitspanne von Ende des einen wöchentlichen Sabbats bis hin zum nächsten wöchentlichen Sabbat. Und das ist auch klar verstanden worden und auch so verstanden worden von Übersetzern. Das haben die richtig kapiert. Und wie ich Ihnen jetzt zeigen werde, hat es Luther in Apostelgeschichte 20 und Vers 7 eben gerade nicht richtig kapiert. Schauen wir uns diese Stelle noch einmal an. Apostelgeschichte 20, Vers 7. Am ersten Tag der Woche aber, schauen Sie, hier steht in der Tat das Wort Sabbaton, aber es ist der genitive plurale Ausdruck. Deswegen heißt es hier Sabbaton, denn es heißt ja der Woche. Der genitive plurale Aspekt wird hier angesprochen. Luther hat das total übersehen. Luther hat das übersetzt mit auf einen Sabbat, hat aber nicht die genitive pluralen Aspekte sich angeschaut. Hat also das Wort ersten total ausgelassen und hat dann geschrieben, am Sabbat kamen die zusammen. Aber es heißt hier nicht am Sabbat. Dann wäre zwar Sabbaton richtig, aber es ist eben nicht der singulare Fall hier erwähnt, sondern es ist am ersten der Woche, am ersten der Sabbaton. Der genitive plurale Aspekt wird erwähnt, etwas, was Luther total übersehen hat. Deswegen ist die Übersetzung diese alte Übersetzung verkehrt. Wie sie auch verkehrt ist im Hinblick auf die Ostertage und wie sie auch verkehrt ist im Hinblick auf am nächsten Tag, würde dann der Paulus ausziehen oder weggehen. Es war am Morgen. Es war am Morgen des Sonntags. Das Griechische hier in Apostelgeschichte 20, Vers 7 heißt wörtlich Mia ton Sabbaton. Mia ton Sabbaton. Im Deutschen der erste der Woche. Wiederum hier klar und deutlich wird hier der genitive Plural gebraucht. Der erste der Woche. Was geschah hier war, dass die Jünger, nachdem die Sabbatversammlung zu Ende war, nachdem der Sabbat zu Ende ging, weiter sich versammelten nun, um eine Nahrung, eine Mahlzeit zu sich zu nehmen. Brot zu brechen bedeutet, eine Mahlzeit zu sich zu nehmen. Und der Paulus, er sprach dann weiter bis hin zur Mitternacht und dann kam die Geschichte auf mit dem Jüngling, der dann einschlief. Also unsere Kinder und Jugendlichen, die zuhören, aufpassen, dass er nicht während der Versammlung einschlaft. Und dann starb er. Und Paulus ging hin, um ihn aufzuwecken, zu einem physischen Leben aufzuerwecken, wie er das tat. Und dann hat er noch weiter gesprochen. Zwischendurch haben die dann weiter auch Nahrung zu sich genommen. Bis hin zum Morgen, zum frühen Morgen. Und dann ist Paulus am Sonntagmorgen auf die Wanderschaft gegangen. Das ist, was hier geschehen ist. Und wiederum das Wort Woche hier, Sabbaton, die Zeitspanne zu Ende des Sabbats bis hin zum nächsten Sabbat. Diese Tage werden hier zusammengefasst mit Sabbaton, Ende der Woche, oder wie man Woche übersetzen kann, aber es wird immer die plurale Form gebraucht. Und wenn es zum Beispiel auch in den anderen Stellen, die wir noch hätten zitieren können, wenn es da um einfach die Woche geht, also keine plurale Form, die im Genitiv gebraucht wird, dann wird auch da Sabbata benutzt. Also die plurale Form. Weil es eben die Zeitspanne ist. Von einem Sabbat hin bis zum nächsten. Wie ich sagte, der Luther hat übersehen, dass es hier der genitive plurale Aspekt ist. Er hat übersehen, dass es hier auch im Griechischen noch das Wort erster steht, mia, und hat das dann falsch übersetzt. Denken, dass hier Sabbaton mit der singularen Form übersetzt werden muss und hat, wie gesagt, die genitive plurale Form nicht erkannt. Wenn man alles dies jetzt zusammenfasst, dann ergibt sich Folgendes. Und das noch einmal als Ermahnung an uns alle. Zunächst müssen wir sehr aufpassen, wenn wir Bibelstellen lesen, damit wir da nicht irgendwo Interpretationen hineinsetzen, die aber nicht im Urtext stehen. Das ist ein klassisches Beispiel hier, wo Luther eine falsche Übersetzung gebraucht hat und dass sich das sehr gut anhört, das war ja noch am Sabbat, war ja gar nicht am Sonntag, hat man das dann so übernommen. Einige. Schauen Sie, es ging hier auch in keinster Weise um eine Kommunion. Es ging hier auch in keinster Weise um ein Abendmahl. Die Idee, dass man eine Kommunion oder ein Abendmahl einnehmen kann, abgesehen vom Passa einmal im Jahr, ist nicht biblisch. Also ist jetzt egal, ob Sie jetzt, sagen wir mal, das Abendmahl an einem Samstag einnehmen oder an einem Sonntag oder an einem Mittwoch oder wann immer. Die Bibel schreibt uns vor, dass wir als getaufte Mitglieder der Kirche Gottes, dieses geistlichen Leibes, dieses geistlichen Organismus, dass wir das Passa, also die Symbolik von Brot und Wein, einmal im Jahr zu uns nehmen sollen, aber auch nur dann, wenn wir den Heiligen Geist haben in uns, weil wir sonst auch wiederum in unwürdiger Weise diese Symbolik zu uns nehmen würden. Einmal im Jahr. Darüber hinaus wird nichts in der Bibel gesagt. Und die Bibel warnt uns aber auch, sie sagt, wenn Sie über das hinausgehen, was geschrieben steht, dann begehen Sie einen großen Fehler. Es heißt, füge nichts hinzu zu dem, was euch gesagt ist. Lasse auch nichts davon weg, aber füge nichts hinzu. Die Idee der Kommunion, die Idee des Abendmahls, dass man das so zu sich nehmen kann, wann immer man will, ist klar eine Hinzufügung dessen, was Gott sagt im Hinblick auf das Passa. Und es ist etwas, was Gott nicht gut heißt. Es ist etwas, das Sie jetzt als Warnung auffassen müssen. Dass wenn Sie das getan haben, wenn Sie das nach wie vor tun wollen, denken Sie daran, Paulus warnt Sie, wenn ihr das tut. Dann esst und trinkt ihr euch selbst zum Gericht. Sogar am Passahabend wäre das der Fall. Aber ganz besonders dann, wenn man noch darüber hinausgeht und so eigene religiöse Prozeduren produziert. Es ging hier also keineswegs um eine Kommunion. Es ging hier also keineswegs um ein Abendmahl, wie immer man das hier bezeichnen will. Es ging lediglich darum, dass die Jünger zusammenkamen, um mit dem Paulus eine Nahrung, eine Mahlzeit zu sich zu nehmen. Und wir können auch diese Stelle, man kann diese Stelle auch nicht, wie auch andere Stellen, dafür verwenden zu sagen, aha, also am ersten Tag der Woche fand jetzt eine religiöse Versammlung statt und von daher halten wir jetzt auch den Sonntag als heilig an und lehnen damit den Sabbat ab. Wie wir gesehen haben, Paulus hat nach wie vor den Sabbat gehalten, ganz klar und deutlich. Und auch als Christus am ersten Tag der Woche den Jüngern erschien, die ja vor Furcht vor den Juden eingeschlossen waren, die hielten keine religiöse Versammlung ab, die waren ausgesprochen ängstlich, die hatten gedacht hier, die Juden, die tun mir was, nicht wahr? Und deswegen haben sie sich eingeschlossen. Auch diese Stellen können keinster Weise dazu benutzt werden, um zu sagen, dass sie jetzt auf einmal in der Bibel der Sonntag heilig gehalten würde. Der Sonntag war immer schon der Gott, der dem Sonnen, oder vielmehr der Tag, der dem Sonnengott Baal geweiht war. Immer schon. Es war ein Tag zu Ehren eines Sonnengottes. Und der Sonntag wurde eingeführt, lange nachdem die Bibel geschrieben worden war, denn es ist klar, dass die frühen Christen den Sonntag nicht gehalten haben. Das kann man ganz klar beweisen. Die haben den Samstag nach wie vor, den Sabbat nach wie vor gehalten, als eins der 10 Gebote. Und sie wussten, dass Christus nicht gekommen war, um die Gebote abzuschaffen. Der wurde erst viel später eingeführt, der Sonntag. Wie auch andere Festtage, heilige Festtage, erst viel später ersetzt worden sind durch sogenannte Tage wie Weihnachten und Ostern, die ebenfalls nicht in der Bibel gegründet sind, die man nicht aus der Bibel herleiten kann. Das waren auch wiederum heidnische Festtage, die heidnischen Göttern geweiht waren. Man tat das aus 2 Gründen. Und es gibt viele sehr detaillierte Ausführungen, die das beweisen. Man tat das, um zunächst einmal einen Unterschied herzustellen zum Judentum. Man wollte anders sein als die Juden. Man könnte auch sagen, da hätte es auch viel mit Antisemitismus zu tun. Aber es ging auch darum, dass man Heiden in die christliche Gemeinschaft hineinführen wollte, hineinziehen wollte. Und die hatten bereits schon den Sonntag geheiligt. Die hatten bereits schon Weihnachten, Ostern, all diese heidnischen Festtage geheiligt. Und so hatte man gesagt, okay, kommt zu uns und wir machen das euch zu Gefallen auch so, dass wir jetzt Weihnachten und Ostern und Sonntag akzeptieren. Aber wir tun es mit einem christlichen Mantel. Und wir kommen dann so mit Argumenten daher, wie, ach ja, Christus, das war ja der Gott des Lichtes, sagen wir einmal. So kann man also dann den Sonntag akzeptieren oder man kann Weihnachten akzeptieren, das Lichterfest und so weiter und so fort. Man hat dann also einen christlichen Mantel über diese heidnischen Tage gelegt und hat dann irgendwo Gründe gefunden, um das zu rechtfertigen. Aber was sagt uns Gott? Gott sagt, ihr sollt nicht blicken auf das, wie die Heiden ihre Götter angebetet haben und sagen, okay, so wollen wir es auch mir gegenüber tun. Gott sagt, damit lehne ich euren religiösen Gottesdienst ab. Er sagt, damit seid ihr nicht akzeptiert. Christus sagt, vergeblich dient ihr mir, weil ihr nichts lehrt als Menschengebote, menschliche Traditionen und damit die Gebote Gottes vernachlässigt oder aufhebt. So müssen wir eine Entscheidung treffen. Wir können immer wieder feststellen, dass einige, die davon überzeugt sind, man muss heute den Sonntag heilig halten, man muss am Sonntag Kommunion haben oder das Abendmahl nehmen und so weiter und so fort, die kommen immer mit Argumenten daher, nehmen auch gewisse Stellen in der Bibel aus dem Zusammenhang, reißen die aus dem Zusammenhang, um ihre eigenen Ideen rechtfertigen zu wollen. Bei einer objektiven, ehrlichen Analyse kann man in keinster Weise schlussfolgern, dass in der Bibel die Heiligung des Sonntags gefordert wird, dass in der Bibel der Sabbat abgeschafft ist, dass in der Bibel am ersten Tag der Woche eine Kommunion abgehalten wurde, oder einige, wenn sie Apostelgeschichte 20,7 auf andere Weise lesen wollen, am Sabbat. In beiden Fällen ist das verkehrt. Darum geht es nicht. Es ging lediglich um das Zunehmen einer Mahlzeit. Und wir müssen objektiv sein, wir müssen ehrlich sein mit den Schriften. Wir können nicht da irgendwie Schindluder mittreiben, weil wir eigene Vorstellungen haben, eigene Ideen haben, die wir auf diese Weise rechtfertigen wollen. Das wird uns bei Gott nichts einbringen. Wenn Christus uns sagt, vergeblich dient ihr mir, weil ihr menschliche Traditionen lehrt und damit die Gesetze Gottes ignoriert oder ablehnt, dann ist es eine sehr ernste Warnung. Da kann man sich noch so lange einen Christ nennen. Wenn wir Christus vergeblich dienen, dann sind wir keine wahren Christen in den Augen Gottes. Es ist also sehr wichtig, dass wir auch im Hinblick auf Stellen wie Apostelgeschichte 20 und Vers 7 erkennen, worum es hier eigentlich geht. Und wie gesagt, es ist nicht gut, wenn man eine obskure Übersetzung nimmt, die sich vielleicht sehr interessant anhört, die aber nicht dem entspricht, was im griechischen Urtext geschrieben steht. So hoffe ich, dass ich heute Ihnen ein wenig mehr Klarheit gebracht habe über einige dieser Stellen und auch über das, was so die menschlichen Traditionen sagen. Kreuzigung am Freitag, Auferstehung am Sonntag, alles dies entspricht nicht dem, was die Bibel lehrt. In keinster Weise. Wenn das der Fall gewesen wäre, wäre Christus ein Lügner. Denn dann hätte er gelogen. Dann hätte das einzige Zeichen, was er den Pharisäern gab, dass er der Messias war, nicht erfüllt. Dann wäre er nicht 3 Tage und 3 Nächte im Grabe gewesen. Und wenn Christus ein Lügner war, dann hätten Sie und ich keinen Heiland. Aber Christus hat niemals gelogen. Er hat niemals gesündigt. Denn auch Lüge ist Sünde. So wissen wir, dass was er gesagt hat, total die Wahrheit war. Und die menschlichen Traditionen, die dann entstanden sind, entsprechen nicht dem, was geschehen ist. Denn sonst wäre es nicht die Wahrheit. So bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe in Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.